Moin liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote.
Und mein Name ist Fabian Grote.
Und zusammen sind wir
Twins Talk.
Fabi, was geht heute bei dir?
Junge, ich bin heute Team Lillet, ja, und bin aktuell bei meinem dritten Glas und ja, Stimmung ist gut hier in Gummersbach. Was geht in Trier?
Jo, ich bin heute mal nicht bei mir in der Wohnung, sondern bin bei unserem ersten Gast und freue mich riesig auf die Folge. Und ich will es auch gar nicht euch verheimlichen, wer der Gast ist. Ja, es ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins Corona-Hilfe Trier. Und ja, der Verein macht coole Dinge. Er kümmert sich nämlich um Menschen, die jetzt in Zeiten von Corona Probleme haben, wie zum Beispiel Seniorinnen und Senioren, und hilft beim Einkaufen und solchen Dingen. Und tatsächlich auch seit März leitet der Verein eine Corona-Teststelle, in der ich auch ehrenamtlich arbeite. Und vielleicht kennen unseren heutigen Gesprächspartner schon einige. Ja, er war nämlich tatsächlich schon mal im Fernsehen. Mehr wird er wahrscheinlich gleich erzählen. Bitte begrüßt mit uns Paul Fischer. Ja, Paul, was geht?
Ja, grüße euch. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Sehr entspannte Atmosphäre hier mit dir, Markus. Wir sind schön Wein am Trinken, auch bei unserem dritten Glas, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Also ich sag mal so, wir hatten schon den ersten Konflikt, ob es Rot- oder Weißwein sein soll. Ich bin ja ganz klar Team Rotwein und du bist Team Weißwein, ne?
Ja, ich muss sagen, ich habe noch nicht oft Rotwein getrunken, aber wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich schon Weißwein wählen, ja.
Ja, es ist auch absolut in Ordnung. Fabi, ich glaube, du bist, was die Prozente angeht, mit Lillet am höchsten, oder?
Bei mir, also ich bin bei der weißen Version, Blanche, Lillet Blanche geht, glaube ich, mit 17% ins Rennen. Ich mische das natürlich, ich trinke das nicht pur. Ja, aber 17%.
Ja, stabil. Also ich habe 13,5, ich habe so einen schönen Cabernet Sauvignon aus South Africa, den ich gestellt bekommen habe. Also hier wird man als Podcaster richtig verwöhnt, wenn man sich einfach einen Gast einlädt, der einen dann Wein spendiert. Also vielen Dank, Paul. Ist echt cool hier bei dir.
Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du dich wohlfühlst.
Ja, Fabi, und tatsächlich ist es so, dass wir zum ersten Mal einen Gast haben. Bist du ein bisschen nervös oder fühlt sich das für dich an wie eine normale Folge?
Für mich fühlt es sich an wie eine normale Folge. Wir trinken Alkohol, ist ja auch die Regel. Wir hatten schon ein sehr nettes Vorgespräch und da hatte ich den Eindruck, der Paul wäre auch nicht abgeneigt, heute mit mir zusammen aufzunehmen. Denn witzigerweise ist der Lillet, so wie ich ihn heute trinke, sein Lieblingsgetränk, ne?
Ja, absolut. Lillet, ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich Weißwein gekauft habe.
Ja, nice. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Rotwein. Ja, und ich würde sagen, haben wir schon mal so ein bisschen das Eis gebrochen. Jetzt können wir mal so ein bisschen reingrooven in den Podcast. Ja, Paul, ich hab dich ja gerade schon so ein bisschen angekündigt. Ja, und ich würde sagen, nimm die HörerInnen gerne mal mit, also wir gendern hier manchmal auch ein bisschen.
Okay. Wir versuchen's.
Und wir versuchen's. Ja, und erzähl doch mal so, wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Verein gegründet hast?
Paul, wie alt bist du überhaupt?
Ich bin 20 Jahre alt.
Und ja, jetzt zur zweiten
krass,
Frage.
Also ich glaube, mit 20 hat noch nicht jeder einen Verein gegründet.
Ich hatte zwei.
Ja, mit 19 habe ich den gegründet, aber jetzt bin ich 20, ja.
Ja, nice. Und bist du morgens aufgewacht und dachtest mir, boah, was mache ich heute, mal einen Verein gründen, oder war das von langer Hand geplant?
Also zunächst erstmal, wenn ich hier am Reden bin, meine ich natürlich auch immer das andere Geschlecht. Wenn ich beispielsweise Helfer sage, meine ich natürlich die Helfer und Helferinnen. Nur ist es, glaube ich, deutlich besser für den Gesprächsfluss, wenn ich einfach so spreche, wie ich gerade am Sprechen bin. Also sollte sich niemand ausgegrenzt fühlen. Wir sind auch, oder sind in der Teststelle auch jetzt beispielsweise überwiegend Mädels da, und die sind natürlich ganz genauso angesprochen wie die Jungs. Ich war gerade fertig mit der Schule und da ging das ungefähr los mit dem Lockdown und mit den ganzen Maßnahmen, die dort getroffen worden sind. Und ich hatte eigentlich vor, irgendwas in die Selbstständigkeit zu starten, hatte das dann aber in dieser Zeit für nicht die beste Idee gehalten, jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, geschäftlich irgendwo einzusteigen. Und weil ich mich auch sozial gern engagiere, haben wir dann eben natürlich alle zusammen entschieden, mit den 7 Gründungsmitgliedern, die es am Ende gab, einen Verein zu gründen und den Leuten zu helfen, die es nicht so einfach haben, wie wir es hatten. Und ja, das war eigentlich schon die ganze Idee dahinter.
Ja, mega. Ich glaube, da freuen sich viele, viele Menschen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und natürlich, bitte alle weiblichen Hörer, fühlt euch angesprochen. Und ich muss auch sagen, in der Teststelle sind extrem viele Mädchen. Ich habe auch das Gefühl, die haben einfach ein besseres Gespür fürs Testen. Die können besser die Nase bearbeiten. Die Nasenform abschätzen und gehen dann schön mit den Stäbchen rein. Vielleicht sind da die männlichen Tests etwas grober. Aber bei mir hat sich zumindest auch noch keiner beschwert. Nur ein paar mussten echt heftig niesen. Aber ich habe das mal drauf geschoben, dass die einfach empfindlich sind. Ja, Fabi, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du schon jetzt mal so mehrere Tests durchlaufen? Und falls ja, hast du das Gefühl, dass Frauen besser testen als Männer?
Also witzigerweise ja. Natürlich haben wir hier bei mir in Gummersbach auch einige Teststationen. Ich persönlich gehe immer ins Bowling Center Oberberg und da ist eine Beobachtung, die glaube ich auf sehr viele Teststationen zutrifft. Es arbeiten wirklich sehr viele junge Menschen und mit jung meine ich also oft deutlich unter 30, teilweise auch wirklich erst um die 20. Und vom Anteil her auch mehr Frauen. Also würde ich schon sagen, 70-80% Frauen. Sprich, ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich habe 5 Tests gemacht im Bowling Center Oberberg und 4 davon bei Mädels, so zwischen 20 und 25 alle. Und beim letzten Test war ein junger Typ dran, auch Anfang 20 vielleicht, und das war bis jetzt der Schlimmste.
Ja, krass. Okay, Fabi, können wir mal eine Umfrage zu machen. Aber es geht ja auch heute ein bisschen um unseren Gast, den Paul, der sich extra die Zeit genommen hat. Paul, wie würdest du sagen, so dass das Durchschnittsalter von den Helfern bei dir in der Teststation?
Also die allermeisten sind, wie Fabian eben auch schon gesagt hat, so zwischen 20 und 30. Wir haben natürlich auch immer wieder welche unter 20 oder über 30, keine Frage. Aber das Durchschnittsalter liegt auf jeden Fall so, ich würde sagen 24, 25 ist so das Durchschnittsalter. Und ja, ich glaube, damit sind auch die Gäste ganz zufrieden, weil das eine sehr offene und entspannte Atmosphäre ist. Wir haben ein sehr, sehr gutes Team, die sich alle sehr gut verstehen. Und ja.
Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Ich bin da ja über die Ehrenamtsagentur reingekommen und ja, da läuft Musik im Hintergrund, es ist ein junges Team, gute Stimmung, es ist auch kein Stress, also es ist wirklich manchmal so, dass das da Schlangen sind von so vielen Leuten, dass die mal eine Stunde warten müssen, bis sie dran sind. Es läuft ja ohne Terminvergabe in der Teststation und trotzdem, in der Regel sind die Menschen nett, halten Abstand und ja, es wird auch von Paul oder von anderen des Vereins kein Druck ausgeübt. Und ja, das macht einfach Spaß, da zu arbeiten. Und ja, ich glaube, das ist auch die Hauptsache. Deswegen, Paul, Riesenkompliment, dass das alles so gelingt. Und jetzt vielleicht mal eine schöne Frage. Was war so das Positivste, was du bisher erlebt hast im Rahmen entweder der Teststation oder allgemein des Vereins?
Gut, also in der Teststation muss man natürlich dazu sagen, dass jeder dort mit einem Hintergrundgedanken oder mit einem klaren Ziel hingeht. Entweder man will in die Außengastronomie oder man möchte irgendwo ins Krankenhaus reinkommen. Im Verein sind wir da breit aufgestellt und da sind halt die schönsten Erlebnisse, wenn man einfach Menschen helfen konnte, die vielleicht sonst oder höchstwahrscheinlich sonst keine Hilfe bekommen hätten. Und da trifft man im Rahmen der Vereinsarbeit häufiger auf große oder größere Dankbarkeit als jetzt in der Teststelle. Was ja auch klar ist, weil man eben, wenn man beispielsweise einen älteren Mann oder eine ältere Frau über Monate hin begleitet hat und beispielsweise die Arzttermine ausgemacht hat oder irgendwas in der Wohnung repariert hat, Essen gekocht hat oder wenn, wir hatten ja auch schon einen Schlaganfallpatient dann dabei war, ein Ausländischer, wenn man sich dann um die ganze Abwicklung gekümmert hat ins Krankenhaus. Da ist natürlich die Dankbarkeit am Ende deutlich größer, weil man auch einfach eine persönliche Bindung aufbaut zu den Menschen. Und ja, ich würde sagen, dass die größte Dankbarkeit in dem Rahmen der eigentlichen Vereinsarbeit da ist. Was nicht bedeutet, dass in der Teststelle niemand dankbar ist, aber man hat halt zu vielen, die in der Teststelle, die in die Teststelle kommen, nicht jetzt die allergrößte persönliche Bindung, weil es eben sehr viele Teststellen gibt und häufig einfach nur mit dem Ziel dorthin gegangen wird, um beispielsweise in der Außengastronomie oder in der Innengastronomie mittlerweile was trinken oder essen gehen zu können.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Betreuung über den Verein einfach viel persönlicher ist, da eine viel emotionalere Bindung aufgebaut wird. Ja, was mich und wahrscheinlich auch die HörerInnen interessieren wird, ist, wie viele Personen lassen sich denn pro Tag testen und wie sind so die Öffnungszeiten von der Teststelle?
Ja, also die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags haben wir geöffnet. Aktuell ist es so, dass wir von Dienstag bis Freitag jeweils von 17 Uhr bis 21 Uhr geöffnet haben und am Samstag und Sonntag dann von 15 Uhr bis 21 Uhr. Und wir schaffen im Prinzip, dadurch, dass wir zwei Teststellen in dieser Teststelle quasi am Laufen haben, schaffen wir zwei Tests in knapp über einer Minute. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass wenn längere Warteschlangen da sind, dass das die Wartezeiten verkürzt. Ja, also wir schaffen recht viele Tests und auf jeden Fall genug, um niemanden viel zu lang anstehen zu lassen.
Okay, und was ist dann so der Rekord, wenn man sagt so, okay, am Samstag oder Sonntag in 6 Stunden, hast du ja gesagt, ungefähr pro Minute, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es 1 oder 2 Tests war, aber sagen wir mal 2, das wären ja dann, oh Gott, also Fabi, du kannst mich gerne hier unterstützen.
Also wie viele Stunden ist jetzt geöffnet?
6 Stunden am Samstag oder Sonntag.
Und 2 pro Minute. Also
ja.
Ja, also 60 Minuten hat eine Stunde, mal 6, sind wir schon mal bei 360. Und das dann mal 2, oder? 720 Tests könnten da durchgehen, wenn alles optimal läuft.
Boah, okay, aber das wäre natürlich Dauerstress. Ich schätze mal, es werden ungefähr die Hälfte sein, oder?
Ja, es ist in etwa die Hälfte. Also es ist natürlich auch so, dass nicht durchgehend in diesen 6 Stunden immer Leute anstehen. Man muss sich auch vorstellen, dass wenn wir um 15 Uhr öffnen, kommen halt die meisten, ich sage jetzt mal ab 3:30, 4 kommen die dann eingetrudelt und dann gegen Abend wird's meistens mehr. 2 Tests pro Minute machen wir auch nicht von 15 bis 21 Uhr. Das ist auch praxisfern. Also ja, also zwischen 300 und 400 Tests sind recht starke Tage und das hängt auch immer davon ab, vom Wetter, von den Verordnungen natürlich, wofür man überhaupt alles einen Test braucht. Aktuell ist es in Rheinland-Pfalz jedenfalls so, dass man für die Außengastronomie keinen Test mehr benötigt. Wenn sich das jetzt mit dem guten Wetter kombiniert, ist es logischerweise so, dass weniger Leute einen Test brauchen und dass es dann eher die sind, die vorausschauend denken und einen Notfallplan brauchen, falls es irgendwie anfängt zu regnen, dass sie doch noch rein können. Deswegen haben wir im Moment eine eher ruhige Phase, aber ja, also an starken Tagen gehen wir schon Richtung 400 Tests.
Okay, also schon ordentlich. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, also Fabi, willst du jetzt erstmal eine Frage stellen oder soll ich hier munter weitermachen? Ich möchte auch keinen Monolog führen.
Ich glaube, für die Abwechslung würde ich nochmal 2 Fragen stellen, Paul. Die eine so ein bisschen allgemeiner und auf Organisationsebene. Ihr arbeitet ja ohne Terminvergabe, sprich man kommt auf gut Glück und hat eventuell auch längere Wartezeiten. War das eine bewusste Entscheidung? Habt ihr da abgewogen Aufwand-Nutzen und steht ihr immer noch dahinter? Also wollt ihr das auch zukünftig weiter so handhaben?
Ja, also das ist eine gute Frage. Das war ganz bewusst so entschieden aus dem Grund, dass als wir die Teststelle aufgemacht haben, gab es bis dato jedenfalls hauptsächlich Teststellen, die mit Terminvergabe gearbeitet haben. Die meisten davon waren teilweise bis auf 4 Wochen ausgebucht. Das bedeutet, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand möchte irgendwie spontan ins Krankenhaus, weil irgendein Notfall ist, dann war erstmal keine Möglichkeit da, einen Test zu bekommen. Und dann haben wir halt gesagt, jeder soll die Möglichkeit bekommen, einen Test zu haben. Logischerweise gibt es Warteschlangen, wo man sich auch dann hinten einreiht. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass man 4 Wochen im Voraus wissen muss, wann man mal einen Test brauchen könnte. Und dadurch, dass sich die Verordnungen ja immer so entwickelt haben, dass man für Aktivitäten, die man eher spontan plant. Also wenn man jetzt abends in die Stadt geht, beispielsweise, das ist eine Sache, die selten 4 Wochen vorher geplant wird, ist es durchaus sinnvoll, wenn man eine Teststelle hat, zu der man einfach gehen kann. Ob man jetzt nun länger wartet oder nicht, das ist natürlich ein anderes Paar Schuhe. Aber eine Stunde in der Teststelle irgendwie anzustehen, weil man beispielsweise mit der Familie essen gehen möchte, ist natürlich durchaus besser, als in den nächsten 4 Wochen gar keinen Termin zu bekommen. Daher war das eine ganz bewusste Entscheidung und wir stehen auch bis heute voll und ganz dahinter. Wir hatten auch schon Fälle mit familiären Notfällen, wo wir dann einfach aus Menschlichkeit Leute vorgezogen haben. Da war beispielsweise letztens ein Fall, lag der Opa im Sterben. Der hatte mich dann angerufen, ob es eine Möglichkeit gäbe, sich noch testen zu lassen. Und in Absprache mit den anzustehenden Personen habe ich das dann abgeklärt. Und weil das natürlich überhaupt kein Problem war, haben wir die dann vorgezogen. Und so konnte er dann eben noch am selben Abend zu seinem Opa ins Krankenhaus. Und das sind halt so Punkte, die natürlich schwer möglich sind, wenn man auf eine Terminvereinbarung setzt, weil das häufig online stattfindet und dann auch gar keine Kontaktmöglichkeit da ist, vielleicht früher einen Termin zu bekommen. Und deswegen sehen wir das auch noch heute als die beste Lösung, auch wenn das natürlich zwangsläufig dazu führt, dass man auch mal ruhigere Phasen hat.
Ja, Paul, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ist auf jeden Fall für mich nachvollziehbar. Jetzt, wie angekündigt, die etwas persönlichere Frage. Du hast ja letztes, oder ich weiß nicht genau wann, aber als du 19 warst, hattest du den Verein gegründet, schon ein bisschen Verantwortung übernommen. Mittlerweile bist du ja 20 Jahre alt und organisierst ja auch weiterhin vieles mit in der Teststation und übernimmst Verantwortung. Und da würde mich interessieren, ob du das Gefühl hast, dass dein Alter da ein Kriterium ist. Also, dass du mit 20 vielleicht anders wahrgenommen wirst als eine ältere Person, die viel ehrenamtlich aktiv ist und da auch Verantwortung übernimmt.
Ja, also es ist natürlich ein Punkt, dass man eben so jung ist und das macht, das ist schon richtig. Dadurch, dass wir mit der Vereinsarbeit über die Zeit überzeugen konnten und sehr viele Leute hatten, denen wir geholfen haben, ist es, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, den allermeisten egal, wer das am Ende führt. Solange ein positives Ergebnis dabei rauskommt, dass man zum Beispiel jemandem helfen konnte. Man stößt immer auf Probleme, wenn man eben jünger ist und dann eben beispielsweise Sachen einführt oder in Gesprächen ist mit Menschen, die in einer höheren Position sind, ob es jetzt im öffentlichen Dienst oder in privaten Unternehmen ist, das ist schon richtig. Aber am Ende ist jeder, der vor einem sitzt, vor einem steht und mit einem redet, ja auch sich darüber bewusst, mit wem man dort spricht. Und wenn Fragen sind, bin ich halt in dem Moment dann der Ansprechpartner. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass man in vielen Fällen einfach, wenn jüngere Menschen eine Frage haben, dass man eben da sehr gut drauf reagieren kann, weil man die Situation nachvollziehen kann. Nachteil ist gewisserweise, dass man selten ernst genommen wird, wenn beispielsweise Probleme auftreten. Aber auch das kriegt man gut gehandelt und auch dazu muss man in der Lage sein, damit umzugehen, wenn man sowas macht. Und auch da wächst man natürlich dann mit der Erfahrung. Also da ergeben sich jetzt keine Riesenprobleme draus. Es ist natürlich im Alltag so, dass man häufig, ich sag jetzt mal, unterschätzt wird, wenn man sowas macht, weil eben viele 20-Jährige oder auch 19-Jährige in dem Alter andere Sachen machen und dann im Bereich der Selbstständigkeit unterwegs zu sein, sorgt natürlich immer dafür, dass man auch mal Gegenwehr kriegt in der Form, dass man nicht unbedingt ernst genommen wird, aber ich habe da jetzt noch nie irgendwie ein Projekt dran scheitern gesehen oder so, also es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, also Fabi, ich bin da ja vor Ort, ich kenne den Paul ja und weiß, wie er da agiert in der Teststation und das ist wirklich à la Bonheur. Also, sagt man das so? Das ist schon in Ordnung, ne? Er tritt wirklich sehr, sehr kompetent und sachlich auf und auch bestimmt. Also das ist so, man merkt auch, er hat ein enormes Fachwissen, wenn es darum geht. Es gibt ja dann wirklich welche, die sagen, ist das ein PCR-Test? Ist ein PCR-Test nicht das einzig Gute und so? Und dann hat der Paul genau die richtigen Informationen immer parat, kann die dann auch wirklich super vortragen und hat dann auch auf jede Frage eine Antwort. Und ja, dann ist das Alter egal, wenn man seine Fragen kompetent beantwortet bekommt, dann nimmt man die Person ernst, egal wie alt sie ist.
Wenn ich noch was ergänzen darf, Zu dem Thema ist es natürlich so, wenn man etwas jünger ist, dann ist es besonders wichtig, sich sehr gut zu informieren in den Bereichen. Wenn man jetzt ein bisschen älter ist und vielleicht über auch einen gewissen Erfahrungsschatz verfügt, mit den Leuten auch aufgewachsen ist, die jetzt vielleicht vor mir stehen, dann ist es durchaus so, dass man davon ausgeht, dass derjenige sich dann mit diesen Sachen auskennt. Es ist in meinem Alter besonders wichtig, dass man über alle Sachen doppelt und dreifach gut Bescheid weiß, weil man eben häufig mit Fachwissen überzeugen muss, wenn bestimmte Fragen auftreten, damit die Gegenseite oder die andere Seite in dem Fall auch das Gefühl hat, dass sie gut beraten ist. Das ist natürlich nicht so, wenn man jetzt irgendwie einen Älteren vor sich stehen hat, da geht man in erster Linie davon aus, dass er weiß, was er tut, weil man davon ausgeht, dass er das schon länger tut. Auch wenn das nicht unbedingt der Fall ist, macht es dennoch den Eindruck. Also ist gut informiert zu sein immer gut, aber auch das gilt natürlich für alle Bereiche. Also wenn man irgendwas macht, sollte man immer gut informiert sein.
Ja, also quasi, du hast es ein bisschen schwieriger, weil du kriegst diesen Vertrauensvorschuss nicht, den andere vielleicht aufgrund ihres Alters bekommen, oder manche sehen auch einfach kompetent aus und sind es dann nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Ein Anzug hilft.
Ja, okay, Fabi, ich hätte noch eine Frage, aber du kannst auch gern eine stellen, wenn du eine hast.
Na komm, eine letzte noch, dann danach darfst du direkt übernehmen. Ja, Paul, also du hast ja schon gesagt, bei euch läuft ja, glaube ich, alles übers Ehrenamt. Und natürlich macht ihr das auch, weil ihr helfen wollt und ja, einfach Gutes tun wollt. Dennoch die Frage, es gab ja die Skandale mit illegalen Tests und da würde mich schon interessieren, wie viel Geld habt ihr damit verdient?
Gut, also dazu muss man vielleicht ein bisschen mehr wissen, als bisher durch die Medien durchkam. Also es gibt private Teststellen, die auch beauftragt wurden von der Bundesregierung oder auch von Landesregierungen, und es gibt öffentliche Teststellen. Der Anteil der privaten Teststellen ist, wenn ich nicht ganz falsch liege, ungefähr bei 75%. Bei den privaten Teststellen läuft es folgendermaßen: Man bekommt einen gewissen Betrag, um die Tests einzukaufen, und kauft die dann selbstständig ein und bekommt das Geld dann, weiß ich nicht genau, sage ich jetzt mal Ende des Quartals zurück. Bei uns läuft das anders. Wir haben die Möglichkeit, beim Land Rheinland-Pfalz selbst diese Tests zu ordern. Das bedeutet, dass diejenigen, die uns kontrollieren könnten, immer einen ganz klaren Überblick darüber haben, wie viele Tests wir im Moment vor Ort haben. Was natürlich dazu führt, dass ein Betrug in der Richtung teilweise ausgeschlossen ist, weil man eben jetzt nicht sagen kann, oder einfach behaupten kann, okay, ich habe jetzt in diesem Monat 10.000 Tests gemacht, wenn du überhaupt nur 6.000 bestellt hast. Das läuft natürlich anders, wenn man privat finanziert ist. Da kann man jetzt mal so ins Blaue hinein gesagt immer behaupten, man hat die und die Tests gekauft. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das irgendjemandem unterstellen, aber möglich wär's. Deswegen ist das bei uns in dem Fall so, dass ein Betrug, so wie er jetzt in den Schlagzeilen oft stand, in der Form überhaupt nicht möglich ist. Auch wir bekommen eine bestimmte Vergütung pro Test, das ist völlig richtig. Wie viel das genau ist, ist dann einfach auch öffentlich einsehbar. Aber bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir die Möglichkeit haben, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel aus der ZDF Heute Show, weil das belegt wurde, dass eine bestimmte Teststelle 80 Tests gemacht hat, so wie es in dem Tag beobachtet wurde, und am Ende 970 Tests gemeldet hat. Das ist in unserem Fall einfach nicht möglich, zumal auch bei uns die Ehrenamtlichen natürlich mitbekommen, wie viele Tests wir machen, und es ist teilweise, gibt es Tage, da ist es sowas von stressig. Wir reden immer ganz offen und ehrlich abends darüber, wie viele Tests wir gemacht haben. Es ist natürlich auch ein Interesse dahinter, wie viele Tests habe ich jetzt selber geschafft an dem Tag. Wenn man vielleicht das Gefühl hatte, dass man besonders gut gearbeitet hat, ist es auch in gewisser Weise eine Bestätigung. Aber wir fallen als vom Land Rheinland-Pfalz akkreditierte Teststelle mit der Möglichkeit, diese Tests kostenlos anzufordern und auch den Lieferschein, ein bisschen aus diesen Betrugsfällen raus und scheuen uns natürlich auch überhaupt nicht davor, dann auch entsprechend eine Kontrolle zu bekommen, weil wir uns auch in gewisser Weise wünschen, dass wir mal kontrolliert werden, weil dieses ganze Ding mit den Teststellen, das fällt jetzt irgendwie als Kollektivstrafe auf alle Teststellen runter, weil es hin und wieder mal Leute gibt, die dann irgendwie anfangen zu argumentieren, ja, ihr kriegt doch sowieso so viel Geld pro Test und das ist alles sehr unseriös, wenn mal irgendwie jemand beispielsweise nicht getestet werden kann, weil er alkoholisiert ist. Und da, das finde ich halt sehr schade, dass das irgendwie so als Kollektivstrafe runterfällt, weil wir halt alles offen und ehrlich machen. Und deswegen wäre es im Grunde für uns ganz schön, wenn mal jemand vorbeikäme und sich das anschauen würde, weil wir sehr, sehr viel Arbeit und Mühe in die ganze Dokumentation stecken, sehr viel Arbeit da reinstecken, dass die Arbeitsatmosphäre stimmt und wir uns alle Mühe geben, dass das alles so korrekt wie möglich ist. Und von daher wäre eine Kontrolle in der Richtung für uns eine ganz positive Sache, weil wir in dem Fall die einmalige Gelegenheit hätten, offiziell und öffentlich unter Beweis zu stellen, dass das bei uns so nicht läuft. Und ja, deswegen fühle ich mich jetzt auch von diesen Vorwürfen überhaupt nicht angesprochen. Dass man eine Vergütung für eine errichtete Arbeit bekommt, ist gängige Praxis. Jeder bekommt einen gewissen Stundenlohn, wenn er arbeitet. Die einen mehr, die anderen weniger, hängt von der Arbeitsleistung und von der Qualität ab. Bei uns ist das nicht anders. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich, solange man eben in der Richtung nicht betrügt. Und wir tun das nicht und deswegen sehen wir das auch als vollkommen angemessen, dass wir dafür etwas bekommen, weil nicht in jedem Bereich verlangt werden kann, dass man alles umsonst macht. Und dazu muss man noch sagen, dass als wir diese Teststelle eröffnet haben, wir nicht wussten, dass wir das vergütet bekommen, weil wir eine der ersten Teststellen waren und dieses System zu dieser Zeit überhaupt nicht ausgereift waren, weil wir eben ein gemeinnütziger Verein sind, der auch so alles kostenlos macht im Rahmen der Vereinsarbeit. Und auch das hätten wir kostenlos gemacht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man zu einer Vergütung nie Nein sagt, weil das einfach die ganze Vereinsarbeit enorm erleichtert, wenn man über Mittel verfügt. Und beispielsweise, wenn jetzt ein Drucker kaputt ist, Markus hat das auch schon hin und wieder mitgekriegt.
Ja, das ist nervig.
Dass ein Drucker nicht funktioniert, wenn man dann beispielsweise einen zweiten Drucker da hat, den wir uns vielleicht sonst nicht hätten leisten können, wenn wir das alles komplett ehrenamtlich machen und komplett ohne Vergütung machen, trägt das dazu bei, dass auch das Virus irgendwo eindämmt, wenn man die Möglichkeit hat, weiter zu testen, weil wir sonst keine Dokumentation führen könnten. Und das ist einer der Hauptgründe, warum das überhaupt vergütet wird, um sicherstellen zu können, dass diese Tests gut ablaufen, dass man die Möglichkeit hat, diese Tests zuverlässig durchzuführen und im Rahmen der Hygiene, der Hygienevorschriften auch zu machen. Und deswegen ist das mit den Vergütungen natürlich irgendwo ein umstrittenes Thema, weil es eben Betrugsfälle gibt. Wir haben diese Möglichkeit überhaupt nicht zu betrügen und fühlen uns deswegen davon auch überhaupt nicht angesprochen.
Ja, ja. Ausführliche Antwort.
Vielen Dank für Dankeschön. Die.
Und Markus,
sorry, dass ich so viel geredet habe.
Fabi, ich wollte den Witz bringen. Vielen Dank für die kurze, knappe und präzise Antwort. Hast du das unterbrochen, den du ausführlich gesagt hast? Nee, aber Fabi, da merkst du, da hast du die Büchse der Pandora aufgemacht.
Ja, eben.
Und ich, also mir geht es so als quasi Ehrenamtliche, der nur ein, zweimal die Woche hilft, finde ich das schon krass, dass du dich mittlerweile dafür rechtfertigen musst, dass du in der Teststation aushilfst, nur weil da so ein paar Idioten bei einer anderen Teststelle betrogen haben, werden jetzt alle Teststellen unter Generalverdacht gestellt. Und das finde ich eine Riesenfrechheit. Deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass der Paul hier ausführlich mal dazu Stellung nimmt.
Ich möchte noch was dazu sagen. Wir haben im Moment in der Teststation etwa 35 Leute, die bei uns mithelfen. Es ist zwar zum einen so, dass Aufwandsentschädigungen ausgezahlt werden, natürlich immer im Rahmen der Mittel und des Vereins und der gesetzlichen Vorschriften. Zum anderen ist es aber so, das kann Markus, glaube ich, mit am besten bestätigen, als jemand, der Gluten nicht so gut verträgt, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass von der Versorgung, Essen und Trinken immer genug da ist, dass jeder immer was zu essen bekommt und auch trinken kann, wenn er möchte. Das sind alles Sachen, die in diesem Ausmaß nicht möglich wären, wenn wir diese Mittel nicht hätten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass da eine gewisse Vergütung da ist, weil wir gerne dafür gerne gewährleisten, dass jeder, der bei uns mithilft, wenn er Hunger hat, was essen kann. Und das sind die Sachen, die du eigentlich, wenn du dich irgendwo ehrenamtlich engagierst, dann kannst du sowas voraussetzen bei der vielen Arbeit, die dort anfällt. Und deswegen sind wir einfach sehr froh, dass wir eine Vergütung bekommen, weil wir die Möglichkeit dadurch einfach haben, nicht nur Aufwandsentschädigungen auszuzahlen. Das ist sehr unpersönlich und ist auch für die meisten, die bei uns helfen, erfahrungsgemäß irrelevant, sondern einfach, man kommt dorthin, man bekommt was zu essen, man bekommt was zu trinken, man fühlt sich wohl und kann auch Feierabend machen, wenn man mal einen Termin hat. Alles Sachen, die schwieriger möglich wären oder auch überhaupt nicht möglich wären, wenn es so eine Vergütung nicht gäbe. Soll bedeuten, dass so eine Vergütung, die ist sich nicht einfach aus den Fingern gezogen worden, wie es dargestellt wird. Es hat alles Gründe. Natürlich hört das auf, wenn man betrügt, aber das, wie gesagt, das ist nicht unsere Intention dahinter.
Ja, also Fabi, da kann ich eine lustige Story zu erzählen. Also das ist wirklich so, ich glaube, besser als in einem Hotel, wenn man da an der Teststelle aushilft. Und an dieser Stelle möchte ich ganz liebe Grüße an den Uwe ausrichten.
Absolut.
Genau, das ist Wahnsinn. Wie können wir 30 Minuten über die Teststelle reden, ohne den Uwe zu erwähnen? Er ist quasi, man kann sagen, ja, im Prinzip neben dir der immer da ist, oder?
Ja, also Uwe ist rein von den Strukturen her gesehen der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Uwe kümmert sich darum, die Teststelle in der Örtlichkeit am Laufen zu halten, trägt einen großen Teil der Organisation bei und ihm er ist quasi dafür verantwortlich und es liegt ihm auch sehr am Herzen, dass sich jeder wohlfühlt, gerade im Bereich auf Versorgung. Mein Part ist eher der Buchhaltungs- und organisatorische Teil und ohne Uwe wäre das alles nicht möglich und Uwe hat häufig sehr gute Ideen und kann auch beispielsweise sehr gut kochen und schafft es auch so, dann jeden zufriedenzustellen, ob Allergie, ob keine Allergie und ist ein wesentlicher Teil des Ganzen und ich bin sehr froh, dass er da ist, weil er in diesen Stellen, in denen ich vielleicht an meine Grenzen komme, ist er da und andersrum ganz genauso. Wir sind ein sehr gutes Team und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum das so gut läuft, weil wir eben einen Teil haben, das bin ich, der die Organisation stemmt und zum anderen Teil den haben, das Uwe, dass die Versorgung läuft, dass immer alles schön sauber ist, dass man sich an die Hygienevorschriften halten kann, dadurch, dass er häufig 4-5 Stunden vorher da ist und sich um alles kümmert und ja, das ist eine Arbeit, die in 50-50 aufgeteilt wird, die aber sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall, kann ich absolut bestätigen. Und es ist auch einfach schön, die beiden zusammen als Team zu sehen, weil ich glaube, wenn das nur einer von den beiden alleine macht, dann ist das halt auch die Last auf den Schultern zu tragen, ist wahrscheinlich sehr, sehr groß. Und ich muss sagen, ich kenne kaum einen Ort, wo ich als Zöliakie-Betroffener also Vorteile habe gegenüber anderen. Also Fabi, du kennst das ja, wenn wir in Restaurants sind, müssen wir ständig gucken, dass wir überhaupt was zu essen bekommen, ja. Und weißt du, wie das da aussieht beim Uwe?
Besser.
Ja, Fabi, also komm gern mal vorbei, weil es ist so, er kocht dann wirklich frisch, also er macht sehr viel mit Reis und kann dann super variieren. Also wirklich, du kannst dir aussuchen, was du willst, du kriegst frisches Gericht gekocht, meistens auch so ein bisschen, bevor die Teststelle schließt, hast du schon dein Gericht, da kannst du dann also kurz vor Feierabend schon essen und alle anderen kriegen dann halt so, ich sag mal, die anderen richtig leckeren Sachen, aber man fühlt sich da schon so ein bisschen bevorzugt und ja, ich sag immer aus Spaß, das ist auch der Hauptgrund, warum ich zur Teststelle komme, einfach weil der Uwe so gut kochen kann, deswegen, also das ist eine super Teamleistung zwischen Paul und Uwe, ja, und es ist einfach schön zu sehen, wie die beiden es schaffen, jetzt den Verein am Leben zu halten. Und Fabi, es werden noch immer mehr Ehrenamtliche, einfach weil sich das natürlich auch rumspricht, dass man nicht nur helfen kann, sondern auch einfach die Wertschätzung bekommt durch sein Ehrenamt, die man sich dadurch auch erhofft.
Wertschätzung durch Essen.
Ja, man muss auch einfach dazu sagen, also die Vereinsarbeit hat so begonnen, dass wir uns um die Menschen gekümmert haben, die vielleicht vom System in der Form nicht unbedingt profitieren konnten.
Zöliakie-Patienten.
Muss ich ehrlicherweise zugeben, hatten wir bis dato noch nicht, aber es wurden immer die Menschen betreut und es wurde immer den Menschen geholfen, die im System irgendwo an ihre Grenzen, oder wo das System an seine Grenzen kam, sodass die Betroffenen in der Form keine Unterstützung erhalten haben. Das heißt, wir haben uns immer um die gekümmert, die es sonst deutlich schwieriger hatten und diese Denkweise, die prägt sich natürlich ein. Das bedeutet, wenn man dann eine Teststelle macht, dann passiert das ganz automatisch, dass man eben auf die Leute besonders achtet, die vielleicht sonst in dem System, auch jetzt ganz normal natürlich in der Wirtschaft mit Restaurants nicht unbedingt so viel bekommen, weil es einfach seltener gekauft wird und das sind halt die Sachen, die uns scheißegal sind. Wenn jemand zu uns kommt, der bestimmte Sachen nicht verträgt, dann wird er auch nicht gezwungen, das zu essen und bekommt stattdessen eine gute Alternative. Aus meinem Standpunkt her sogar eine bessere Alternative als
absolut
als den Normalpunkt. Und diese Denkweise, die macht halt total Sinn, weil das halt ein Punkt ist, der sonst total total anderen Leuten am Arsch vorbeigeht. Also es ist, man nickt das immer damit ab, dass es ja so wenige gibt und die werden sich schon irgendwie organisieren können. Aber gerade für die Leute dann da zu sein und es so zu organisieren, dass sie sich mindestens genauso wohl fühlen wie alle anderen auch, trägt auch einfach zur guten Stimmung des Teams bei. Und das ist, wie jeder bei uns im Team merkt, das Allerwichtigste. Sobald wir merken, dass sich jemand nicht wohlfühlt, wird was geändert. Wir hatten auch schon Teststellen an anderen Orten und jetzt jüngstens ist eine Teststelle aufgelöst worden, weil sich einer unserer ehrenamtlichen Helfer nicht mehr wohlgefühlt hat. Und auch wenn das alles schön und gut war und sich sonst jeder wohlgefühlt hat, ist das ohne mit der Wimper zu zucken abgebrochen worden, weil es einfach nicht gepasst hat. Und das ist Teil des Konzepts und damit fahren wir sehr gut, weil jeder, der zu uns kommt, unserer Erfahrung nach mit guter Laune wieder nach Hause geht und gerne wiederkommt. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Betrieben. Ich würde behaupten, von vielen anderen Teststellen ja. Und auch so vom allgemeinen ganzen System.
Absolut. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch. Aber es steht wirklich bei diesem Verein der Mensch im Vordergrund. Und es ist nicht dieses wirtschaftliche, Fabi, Homo economicus hatten wir schon im Podcast, dieses Angebot und Nachfrage berücksichtigen und es haben so wenig Zöliakie, da lohnt es sich nicht dafür, extra glutenfreies Bier zu sorgen oder glutenfrei zu kochen. Ist viel zu viel Aufwand für eine einzige Person. So würden ja Unternehmen argumentieren oder große Teststellen. Und hier ist das, Fabi, wie so ein kleines Familienunternehmen. Da wird ohne zu zögern, wenn einer ein Problem hat, sich darum gekümmert. Und deswegen macht es einfach unheimlich viel Spaß, für den Verein zu arbeiten. Und deswegen nochmal ist es auch wichtig, dass er eine Vergütung bekommt.
Eben. Also wenn ich da kurz reingrätschen darf, also ich wollte ja mit der Frage auch überhaupt nicht anklagend wirken. Ich dachte nur, ich spreche es an, weil das auch viele interessiert, die sich diese Folge anhören. Was mich auch noch interessieren würde, Paul, du hast jetzt betont, dass ihr ein super Team seid und gut zusammenarbeitet. Wie war denn so die Zusammenarbeit mit den Behörden? Hattet ihr das Gefühl, dass die Bürokratie euch entgegengekommen ist, dass die auch begeistert waren? Cool, da sind ein paar Leute, die wollen helfen, die wollen was machen. Oder wurden euch da auch Steine in den Weg geworfen?
Ja gut, also jeder, der schon mal in Deutschland irgendetwas beantragt hat oder in irgendeiner Form irgendwas wollte, der wird mitbekommen haben, dass es mit der Bürokratie in Deutschland so ist, dass es alles sehr kompliziert ist. Das war in unserem Fall nicht anders. Also das ist jetzt schon sehr lange her, dass wir uns sehr viel mit solchen Sachen rumschlagen mussten, weil der Verein eben schon über ein Jahr lang existiert. Ich habe damals mich sehr viel informieren müssen und die Hauptarbeit bestand in dem Sinne eigentlich nur darin, alles so korrekt einzureichen und zu beantragen, wie es gewollt war. Ich habe die Satzung beispielsweise vom Verein selbst geschrieben. Wir haben alle Sachen selbst gemacht und haben nie irgendwie da Hilfe gehabt. Das sind Sachen, die am Anfang schwierig sind. Man muss dazu sagen, dass man, wenn man in so einem System drin ist, lernt man extrem viel. Das bedeutet, viele Sachen wiederholen sich. Also auch wenn es nicht unbedingt das Gleiche ist, was man beantragt, sind die Wege, das ist wieder schön, dass in Deutschland alles genormt ist. Selbst Tackernadeln sind in Deutschland genormt. Das ist wieder dann sehr gut, dass eben beispielsweise auch Anträge häufig erstmal aus denselben Fragen bestehen oder dieselben Sachen es gilt auszufüllen. Man lernt in der Zeit sehr viel und es ist schön, dass man in meinen Augen jedenfalls als gemeinnütziger Verein genauso ins kalte Wasser geworfen wird wie als Unternehmen, weil man zwangsläufig, wenn man so etwas führt, mit vielen Fragen konfrontiert wird, die einfach ein bestimmtes Fachwissen erfordern, wo man bestimmte Sachen können muss. Und dass das auch von Anfang an so ist, hat im Grunde nur Vorteile, weil man sehr viele Sachen lernt, die man später wieder gebrauchen kann, was sich in meinen Augen sehr von einer allgemeinbildenden Schule unterscheidet. Deswegen finde ich sogar gut, dass es so ist. Wenn jetzt das ganze System anders wäre, dass es alles etwas einfacher wäre, dann würde ich das auch begrüßen, weil man das dann gar nicht erst bräuchte. Aber ich sage jetzt mal so, nach so einer Vereinsgründung sehr informiert und mit vielen Kenntnissen dazustehen im, im Bereich der bürokratischen Sachen und der Antragsformulare hat für die eigene langfristige Zukunft nur Vorteile. Und auch wenn das am Anfang deutlich anstrengender ist als in anderen Ländern, wo man alles online beantragen kann, das gibt's auch mittlerweile, hat es doch dann am Ende schon große Vorteile. Deswegen wäre es schade, wenn das jetzt ab nächstem Jahr anders wäre. Aber klar, es ist nicht so einfach, aber es ist jetzt auch nicht unmöglich. Wenn es unmöglich wäre, könnte es niemand machen. Und es macht auch Spaß, sich darin da zu informieren und das zu machen. Und das ist auch mit das, was ich am liebsten mache. Also das ist einer der Gründe, warum ich das tue, weil dieses ganze Bürokratische, das macht mir einfach super viel Spaß. Und so einen brauchst du halt auch in einem Verein, weil wenn deutsche Sachen auf der Strecke bleiben, dann ist im folgenden Geschäftsjahr der Verein Geschichte. Und ja, aber es ist alles nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aber so also, einfach ist es dann auch wieder nicht.
Ich glaube, Paul, da stapelst du ein bisschen tief. Also du hast halt ein Durchhaltevermögen und ich glaube, dir macht es Spaß, dich in solche Sachen reinzufuchsen. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele, die wären genervt und würden schnell aufgeben. Deswegen ist es, glaube ich, das zeigt wieder, dass du und Uwe ein gutes Team seid. Du kannst dich in solche Sachen reinfuchsen und er kann einfach gut glutenfrei kochen. Aber natürlich kann er noch viel mehr. Also er ist wirklich die Seele des Vereins. Er sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen, dass alle, die hinkommen, ja ein Lachen im Gesicht haben und ja in der Regel auch ein negatives Testergebnis mit nach Hause nehmen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, was wahrscheinlich viele HörerInnen interessiert. Paul, ja, es ist ja auch ein gewisses Risiko da, ne? Also es ist ja immer so leicht gesagt, komm, ich mache eine Teststation auf, teste Leute auf Corona. Die HörerInnen, die zu Hause vielleicht mal einen Corona-Fall hatten, der vielleicht einen schwierigen Verlauf hatte, einen schwerwiegenden Verlauf, die wissen, also Corona liest man nicht nur in der Zeitung, das ist wirklich ernst und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist derjenige, der den Test durchführt, ist bei jemandem in der Nase und dann nachher zeigt das Ergebnis an, dass er Corona hat. Ja, ich glaube, da werden viele Angst bekommen oder zumindest Respekt. Also Paul, zwei Fragen. Zum einen, wie schützt ihr eure Ehrenamtlichen, die testen vor der Gefahr, wenn es mal einen positiven Fall gibt? Und die zweite Frage, wie oft kommt so ein positiver Fall denn vor?
Gut. Also es gibt, Gott sei Dank, da sind wir wieder beim Thema Deutschland, gibt es wieder sehr viele Vorgaben und Regelungen, an die man sich zu halten hat. Das macht es uns in der Hinsicht natürlich sehr einfach. Wir haben, wie anfangs schon erwähnt, die Möglichkeit, alles beim Land zu bestellen, so auch die Schutzausrüstung, was Gott sei Dank dazu führt, dass es nicht von unseren Mitteln abhängt, ob wir unsere Leute gut schützen können oder nicht. Wir tragen diese Ganzkörperschutzanzüge, die auch eine Versiegelung in den Nähten vorsehen. Es sind Kopfbedeckungen da, es sind Schutz vor in allen Bereichen des Körpers, wo Schleimhäute vorhanden sind, da. Das heißt, übersetzt, dass so gut wie zu 100% ausgeschlossen werden kann, dass wenn man sich an die Regeln hält, wie man sich schützen soll, dass man sich daran infiziert. Ein gewisser Schock, wenn man zum ersten Mal jemanden positiv testet, ist natürlich da. Also es liegt aber nicht unbedingt daran, dass man Angst hat, dass man sich selber infiziert hat. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt 5 Tage die Woche zu uns kommt und man sieht 4 Tage in Folge insgesamt Tests im vierstelligen Bereich, die alle nur einen Strich anzeigen und dann sieht man auf einmal einen Test, der 2 Striche anzeigt, der positiv ist, dann ist das erstmal was Neues und wir Menschen sind natürlich irgendwo Gewohnheitstiere und freuen uns, wenn immer erstmal so alles bleibt, wie es ist. Und wenn dann mal sowas passiert, dann ist das halt eine Sache, die im ersten Moment natürlich auch einen Schock darstellt für diese Menschen in gewisser Weise. Am Ende ist es immer so, dass jeder Helfer und jede Helferin die Möglichkeit hat, sich so oft, wie sie oder wie er möchte, sich bei uns testen zu lassen. Das heißt im Umkehrschluss, dass niemand Angst haben muss, dass er sich infiziert, weil er eben diese Schutzkleidung trägt. Obendrauf hat er die Möglichkeit, sich jederzeit testen zu lassen. Und als Sahnehäubchen hat auch jeder, der bei uns arbeitet, einen offiziellen Anspruch auf eine schnellstmögliche Impfung gegen das Virus. Das heißt, dass man langfristig eben durch die Impfung, durch die Hygienemaßnahmen und Vorschriften und auch einfach durch die Erfahrung, wenn man das 2-3 Mal mitgekriegt hat, geht man entspannter mit der Situation um, macht automatisch weniger Fehler. Es ist bisher noch nicht passiert, dass sich jemand bei uns infiziert hat an einem anderen. Auch sonst hatten wir keine positiven Fälle, Gott sei Dank bis jetzt. Wie viele positive Fälle wir haben, hängt wahrscheinlich wenig überraschenderweise daran, wie die Inzidenz aktuell ist. Im Moment haben wir eine sehr niedrige Inzidenz. Aufgrund dessen haben wir auch sehr wenig positive Fälle. Wir hatten zeitweise sehr viele positive Fälle. Um Ostern rum dieses Jahr war es beispielsweise sehr extrem. Und auch dort war das eine gute Erfahrung für alle Helfer, weil man in der Form dann einfach auch sich daran gewöhnen kann, dass wenn man in der Teststelle arbeitet, ist man im Grunde dafür da, die positiven Fälle herauszufiltern, damit sie nicht weiter andere Leute anstecken und somit das Virus verbreiten. Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man im Grunde deswegen hilft. Und das ist vielen natürlich erst klar, wenn sie es mal erleben. Und auch das ist dann am Ende wieder was Positives, weil man dann sieht, okay, ich hatte einen positiven Fall, ich habe mich aber nicht infiziert. Ich höre natürlich oft dann die Geschichten dieser Leute, weil man sich dann auch hin und wieder mal mit denen unterhält und dann sagt die eine, sie hätte jetzt am nächsten Montag eine Geburtstagsfeier gehabt, sie wohnt noch bei ihren Eltern und dann kriegt man mit, was für eine Arbeit man da im Grunde einfach leistet. Man hat vielleicht in dem Fall möglicherweise einem Vater, der dafür überhaupt nichts kann, das Leben gerettet, weil er sich eben nicht infiziert hat, weil die positiv getestete Person in dem Fall die Möglichkeit hatte, sich rechtzeitig abzusondern. Und deswegen, glaube ich, überwiegt auch einfach der Teil, in dem man sieht, was man da tut. Und wenn man da eine gewisse Routine drin hat, das ein, zwei Mal erlebt und man sieht, dass es für einen selber nicht besonders gefährlich ist, dann kommt damit auch langfristig jeder klar. Natürlich ist das ein Schock am Anfang.
Ja, Paul, und du hast vorhin schon gesagt, im Moment ist die Inzidenz ja niedrig, deswegen gibt es auch sehr wenig Fälle. Dann hast du gesagt, über Ostern gab es dann relativ viele Fälle. Aber damit jetzt die HörerInnen nicht schockiert werden und denken, oh Gott, sehr viele, heißt jeder Zweite oder so. Ich glaube, es war dann einer pro Woche, damit wir mal eine kleine Relation schaffen, oder?
Ja, also das muss man natürlich, wie Markus schon sagt, so sehen. Es ist, wenn man jetzt einen Monat hatte, wo sehr, sehr wenig positive Fälle aufgetaucht sind, im Sinne von einmal im Monat, dann sind zwei die Woche schon sehr viel. Man muss dazu auch sehen, wenn sich jetzt eine Familie bei uns testen lassen kommt und einer davon ist positiv und die wohnen alle im selben Hausstand und dann sind auf einmal alle drei positiv, dann sind das natürlich viele, aber sie wohnen eben alle im selben Hausstand und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich gegenseitig angesteckt haben, natürlich sehr hoch und in dem Fall ist die Inzidenz auch nicht mehr so ausschlaggebend, weil wenn ich mich in einem Haushalt aufhalte und dort jemand positiv und ich infiziere mich bei dieser Person, dann spielt das nicht unbedingt eine Rolle, wie viele Leute draußen rumrennen, die dieses Virus in sich tragen, sondern dann liegt das einfach daran, dass man sehr viel Zeit zusammen verbracht hat. Aber ja, viele positive Fälle ist gemeint im Sinne von ein bis zwei die Woche. Mehr hatten wir bis jetzt im Durchschnitt noch nicht und aktuell ist es so, dass wir jetzt schon eine längere Zeit keinen positiven Fall hatten, was nicht bedeutet, dass wir es vernachlässigen, uns zu schützen, weil uns allen natürlich bewusst ist, dass es jederzeit wieder vorkommen kann. Ja. Und man wird sich ärgern, wenn man das vernachlässigt und am Ende tritt ein positiver Fall auf, der vielleicht nicht so häufig vorkommt. Und deswegen wird nach wie vor natürlich sehr streng darauf geachtet, dass man diese Vorschriften befolgt, weil es auch gut für einen selber ist. Aber wirklich viele positive Fälle haben wir derzeit nicht.
Okay, Fab, du darfst sofort auch wieder am Gespräch teilnehmen. Aber um das jetzt mal wirklich für alle klar zu machen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Also wir haben ja gesagt, pro Woche werden mal locker 1.000 getestet, teilweise auch 1.500 oder mehr, je nachdem, wie viel los ist. Also ein bis zwei pro Woche ist dann einer von 1.000 oder einer von 1.500 Tests. Also wirklich überschaubar, aber ja, es kommt schon vor. Und Fabi, jetzt übergebe ich hier live nach der Schlag.
Vielen Dank. Ja, Markus, wenn es von dir keine Einwände gibt, würde ich jetzt langsam das Gespräch ein bisschen persönlicher werden lassen. Oder hast du noch irgendwas zum Thema Teststation, Organisation oder so?
Nee, the stage is yours.
Yes, dankeschön. Ja, Paul, halt dich fest oder versuch dich eher zu entspannen. Denn ja, du bist gerade mal 20 Jahre jung, studierst BWL nebenbei wie ich schon in meiner intensiven Vorbereitung auf das Interview, auf das Gespräch heute herausgefunden habe. Und ja, machst durch dieses ganze Ehrenamt viele Stunden, die andere nicht machen. Und da stellt sich natürlich die Frage, zum einen, wie hoch ist so dein Arbeitsaufwand pro Woche? Und zum anderen, was, glaube ich, viel interessanter ist, was machst du, um abzuschalten? Wie regenerierst du? Wie tankst du neue Kraft?
Ja, also der Arbeitsumfang variiert sehr, sehr stark. Ich hatte Wochen, da bin ich nicht unter die 100 Stunden gekommen, weil beispielsweise, jetzt müssen wir nochmal darauf ansprechen, wenn mehr positive Fälle auftreten, bedeutet das auch einen höheren Aufwand für mich, weil diese Fälle ans Gesundheitsamt gemeldet werden müssen und das zwangsläufig dazu führt, dass man mehr zu tun hat. Mittlerweile ist es so, dass ich würde mal sagen, halbtags ungefähr gut hinkomme damit. Es gibt immer mal wieder Punkte, an denen man mehr zu tun hat, weil man beispielsweise ein neues Projekt anlaufen lässt, weil es Dinge gibt, die es zu klären gibt, auch vereinsintern kann es da Dinge geben, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 20 und 40 Stunden die Woche sind es etwa, die man für eine solche Arbeit investieren muss. Kannst du bitte nochmal die zweite Frage wiederholen? Die ist mir gerade leider entfallen.
Ja, kein Problem, Paul. Die zweite Frage ist, wie nutzt du dann deine Freizeit und was hilft dir beim Abschalten und Regenerieren?
Gut, also ich mache, privat mache ich sehr viel Sport. Sehr viel ist natürlich wieder in dem Kontext zu sehen, dass ich das nur in dem Rahmen machen kann, wie ich Zeit habe. Ich bin an sich jemand, der sehr gerne Kampfsport macht. Dazu komme ich leider im Moment nicht, unter anderem wegen unseren Corona-Vorschriften. Aber ich mache zu Hause Fitness. Ich gehe möglichst oft auch mal joggen. Bietet sich bei uns an, weil es sehr schön bei uns ist. Es gibt viele Wege, wo man joggen gehen kann.
Ja, komm mal vorbei, Fabel.
Genau, komm mal vorbei. Dann können wir mal zusammen ein bisschen Sport machen.
Aber ich komme zum Lillet trinken.
Ja, aber du kannst ja auch mal in unsere Richtung ein bisschen Sport machen und zu uns joggen.
Ich habe ein E-Bike.
Ich bin mal den Jakobsweg gelaufen.
Wow, in Spanien der?
In Spanien der, genau. Das war auch eine schöne Erfahrung. Es kann durchaus Sinn machen, mal eine längere Strecke zu laufen. Da hat man auch viel Zeit für sich. Dafür muss man nicht unbedingt ins Gefängnis gehen. Es geht nice. Auch anders. An sich mache ich aber so viel Sport, wie es geht, wie es mir möglich ist. Und freue mich sehr auf die Zeit, in der Kampfsport wieder möglich ist, weil ich begeistert bin vom Kampfsport Krav Maga. Ist eine israelische Kampfsportart und das mache ich auch schon seit einigen Jahren und freue mich sehr, wenn das weiterläuft.
Ist das da das, wo du rechts antäuscht mit der rechten Hand und dann in die Eier trittst?
Gar nicht so falsch. Krav Maga ist in dem Sinne keine Kampfkunst, weil es im ursprünglichen Krav Maga nicht unbedingt um Wettkämpfe geht, es geht um verfahrene Situationen. Wie wehre ich einen Waffenangriff ab? Wow. Die Quintessenz von Krav Maga ist, dass man immer sicher nach Hause kommen soll. Und da werden eben die verschiedenen Situationen, denen man eben so im alltäglichen Leben begegnen kann, geprobt. Auch mit Praxisprüfungen beispielsweise. Es wird vorher zwar gesagt, aber irgendwann begegnet dir einer aus dem Verein, aus dem Kampfsportverein auf der Straße, den du noch nicht kennst und greift dich in irgendeiner Form an, ob es jetzt mit einem Baseballschläger, mit einem Messer oder mit einer Spielzeugpistole ist oder ob er dich einfach nur angräbt und du musst eben einen möglichst guten Weg finden, da wieder rauszukommen.
Aber mit einem echten Messer oder?
Ja, Messer ist in der Regel dann, was heißt echt, also es ist nicht unbedingt tödlich, es ist auch kein Angriff, der jetzt tödlich wäre. Es sieht halt sehr echt aus. Also es ist so dargestellt, als wäre es eine alltägliche Situation. Ein Beispiel ist das, was ich bis jetzt so gehabt habe, dass einer aus dem Verein tut, als wäre er betrunken. Das waren die Kampfsportzeiten in Berlin und begegnet dir in einem U-Bahnhof und du musst eben eine Möglichkeit finden, da möglichst schnell wieder rauszukommen, was dann beobachtet wird durch deinen Trainer und am Ende gibt's dann eben eine Bewertung, wie du da rausgekommen bist und auf dieser Basis wird dann eben weiter trainiert. Also es ist sehr, sehr alltagstauglich und macht super viel Spaß und man kann da sehr gut abschalten bei, weil man einfach in einer ganz anderen Welt auf einmal wieder ist und Sport ist in der Richtung natürlich nur zu empfehlen.
Wow, das geht ja dann voll Richtung Selbstverteidigungskurs.
Ja.
Also das finde ich persönlich, ich habe das sogar auch mal so 3 bis 6 Monate im Fitnessstudio gemacht.
Was hast du da gemacht?
Also das hieß einfach Selbstverteidigungskurs. Ah, okay. Also und es war sogar auch Pistolenangriffe abzuwehren. Ja. Also wir hatten dann so Fake-Pistolen, die dann auf die Brust gerichtet worden sind. Ja. Du hast dann so die Hände hochgehalten und dann so mit einer Körperdrehung und gleichzeitig Griff an die Pistole das so eingedreht und dann mit der anderen Hand geholfen, dann hast du quasi den nicht nur entwaffnet, du hast dann auch selber die Pistole in der Hand.
Ja.
Also ich finde das super spannend und ich weiß, ich würde niemals mir zutrauen, das in der Praxis mal anzuwenden, wenn jemand mit einer echten Pistole vor mir stehen würde, aber ja, ich bin da auch schon ewig raus. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann kann das wirklich helfen, auch mal den Helden zu spielen, oder?
Ja, es ist gut für die eigene Sicherheit einfach. Also es ist nicht so, dass man das jetzt jeden Tag anwenden muss oder auch möchte, aber es ist gut, das im Hinterkopf zu haben, bestimmte Fähigkeiten auf Lager zu haben, die man vielleicht irgendwann mal braucht, wenn es wirklich nicht anders geht. Auch wenn es das letzte Mittel ist, ist natürlich sehr gut. Ja, und es ist halt auch einfach der Sport, der es am Ende schön macht. Was hältst du davon, Fabian? Hast du auch mal sowas gemacht oder ist das jetzt nicht so dein Bereich?
Also erstmal, Paul, danke für die Antwort. Finde ich total einleuchtend. Ich fand es ein bisschen amüsant, dass du so von Alltagssituationen gesprochen hast, die nachgestellt werden. Aber klar, dass ein Betrunkener einen angreift oder so, sowas kann man nicht ausschließen. Und rein
alltäglicher natürlich.
Genau, also Fabian, Ich finde das alltäglicher, als wenn du einen Boxkampf machst, wo jemand sich nur mit den Händen angreift. Das ist ja im alltäglichen Kampf nicht so, sondern die greifen dich ja mit allen möglichen Sachen an.
Es geht darum, dich im Ernstfall auch in einem engen Raum dich verteidigen zu können. Das bedeutet nicht, dass du das jetzt täglich machst, aber das bedeutet, dass wenn dir mal sowas begegnet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du sowas schon mal trainiert hast.
Paul, wollen wir mal in den nächsten Wochen oder Monaten irgendwann mal dem Fabi aufflauern, wenn er nicht damit rechnet und gucken, wie er so reagiert?
Ja. Nein, das werden wir natürlich in der Form offiziell nicht machen.
Richtige Antwort,
Jungs, ich kann euch schon sagen.
Fabian ist natürlich herzlich eingeladen, mal in Trier vorbeizukommen und dann können wir gerne mal zusammen dort ein bisschen was machen.
Und danach trinken wir auch ein Nilé als Belohnung.
Davor und danach.
Eben, also.
Soll ja alltäglich sein.
Also Paul, um deine Frage jetzt zu beantworten, ich würde mich nicht direkt als Kampfsportler betrachten, ich spiele Tischtennis. Also immerhin sollte ich eine gewisse Reaktionsfähigkeit haben und Reflexe. Aber im Ernstfall würde ich das eher wie mein Bruder handhaben, Tritte im Unterleib und dann weglaufen.
Ist auch ein wesentlicher Teil von Krav Maga. Ich bin übrigens auch von Tennis zu Kampfsport übergegangen.
Nice.
Also so
groß ist der Sprung nicht.
Na, was heißt so groß ist der Sprung nicht, aber so unwahrscheinlich ist das gar nicht, dass das passieren kann.
Ja, mal gucken. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass das total vorteilhaft ist und einen auch sehr viel Selbstvertrauen und Sicherheit gibt. Gerade wenn man sich eher zu den netten und hilfsbereiten Personen zählt. Wenn man Erfahrung hat, wird man im Zweifel vielleicht eher auch anderen helfen. Wenn man die meiste Zeit eher mit Tischtennis verbringt, dann wird es natürlich schwierig, in brenzligen Situationen einzuschreiten. Auch wenn man es nur um sich selber
aber
geht.
Aber soll ja jetzt auch deiner Tischtenniskarriere nicht im Wege stehen. Und außerdem bist du ja augenscheinlich sehr gut in dem, was du machst. Also musst du das auch weitermachen.
Ui, Fabi, kriegst aber Honig um den Mund geschmiert hier.
Ja, zu Recht. Nein, vielen Dank, Paul. Markus, darf ich dem Paul noch eine Frage stellen?
Möchte ich oder möchtest du? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Also ich würd auch noch eine letzte Frage stellen und dann würde ich an dich übergeben. Ich habe nur noch eine hier.
Na komm, dann hau mal raus.
Also Paul, manche mögen die Frage nicht. Ich persönlich finde sie eigentlich immer ganz spannend. Du bist jetzt 20 Jahre jung und ich stelle die Frage ganz offen. Also du darfst da dann auch alles drauf antworten, was du möchtest. Wo siehst du selbst dich in 10 Jahren?
Das ist eine schwierige Frage. Dadurch, dass ich mich so im Moment so ein bisschen in einem ausbildungstechnischen Paradigmenwandel befinde, Ist das schwer zu sagen, aber ich habe im Moment eine Aussicht auf eine Ausbildung und dort gefällt es mir im Prinzip sehr gut und ich hoffe, dass ich mich dort in 10 Jahren sehen kann. Also das wird natürlich die Zeit alles zeigen.
Aber, ganz kurz, ja. Glaubst du, in 10 Jahren gibt es noch Corona? Paul?
Ja gut, also es gibt ja verschiedene Meinungen da in der Hinsicht. Also so wie die Grippe wird ja auch vermutet, dass es Corona mal in kleineren Ausbrüchen als saisonale Grippewelle geben könnte. Gut, ob man das jetzt Corona oder Grippe nennt, wird sich zeigen, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist. Aber wir lernen ja jetzt aktuell auch, damit im Alltag umzugehen, durch Teststellen, durch Impfungen, durch immer mehr Erkenntnisse. Und ich glaube nicht, dass es uns in 10 Jahren immer noch so einschränkt, wie es das derzeit tut. Aber
darf ich darauf antworten?
Ausgeschlossen, dass wir damit noch begegnet werden.
Also, ja, Fabi, was sagst du?
Wenn ich da reingrätschen darf, ich höre ja immer den Podcast Coronavirus Update mit Christian Drosten und Sandra Ziesek. Und in der Fachsprache sagt man, das Virus wird endemisch. Also es bleibt und dann kann es zum ersten Mal endlich wirklich mit der saisonalen Grippe verglichen werden. Aber das passiert, wenn die Pandemie beendet ist. Und so wie es aussieht, mit der Impfkampagne streben wir ja langsam aber sicher gegen Herdenimmunität, vielleicht auch schon in wenigen Monaten, wer weiß. Und dann ist die Pandemie, so wie wir sie kennen, beendet. Und ja, also wir können schon sagen, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall zur Normalität zurückkehren, in großen Schritten.
Ja, aber ich, sorry Paul, ich hatte dich gerade unterbrochen, du wolltest gerade ein bisschen erzählen, wo du dich in 10 Jahren siehst.
Ja, ich war im Grunde fertig, also ich habe im Moment, ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt unbedingt 10 Jahre vorausplant, aber ich denke, es ist normal, dass ich mir wünsche, dass ich in 10 Jahren in den Beruf Fuß fassen konnte, in dem ich im Moment vorhabe, eine Ausbildung zu machen. Ob das so ist oder nicht, wird natürlich die Zeit zeigen.
Wunderbar, Fabi. Wir hatten ja ungefähr 1 Stunde angesetzt für das Gespräch. Du meintest vorhin, dass das deine letzte Frage war. Ich hätte noch eine, aber falls du jetzt noch eine dir überlegt hast, kannst du sie auch gerne stellen.
Genau, Paul, da will ich nämlich nochmal nachhaken. Also so wie dein Lebenslauf jetzt sich entwickelt hat, vor allem so das letzte Jahr mit dem Verein, klingt es ja so, als ob du jemand bist, der gern auch Sachen selbst in die Hand nimmt. Und das klingt ja auch immer so ein bisschen nach Selbstständigkeit. Hast du mit dem Gedanken auch schon mal gespielt?
Fabi, das hat er in der Einleitung gesagt.
Ja, ich weiß, aber ist eine gute Vorlage, oder?
Ja, das stimmt. Schauen wir mal, was er draus macht.
Ja, also eine Selbstständigkeit in dem Sinne ist im Moment für mich kein Thema, weil ich im Moment vorhab, mich einfach, was die Bildung angeht, was die Ausbildung angeht, mich im Moment noch weiterzuentwickeln, weil ich da einfach im Moment noch Bedarf sehe, sage ich jetzt mal, weil ich da Lust drauf habe und das auch machen möchte, was ja auch für mein Alter aktuell noch ganz normal ist. Ich könnte mir schon vorstellen, früher oder später wieder sowas in die Richtung zu machen, in der ich es jetzt gerade tue, aber jetzt selbstständig in Form von einem Geschäft oder, also ich kann mir nicht vorstellen, in eine Selbstständigkeit zu gehen, in der ich nichts für andere Menschen tue. Also es ist durchaus möglich, wieder was zu machen, ein anderes Projekt, wo wieder auch andere von profitieren, aber das ist der einzige Rahmen, in dem ich mir eine Selbstständigkeit vorstellen kann. Durch die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, merke ich auch, dass das wirklich Sinn macht, sowas zu machen und dass es auch viele Leute gibt, die sich da gerne dran beteiligen. Und aber jetzt hauptberuflich wäre das jetzt nichts, was ich machen möchte, aber eben in dem Kontext, in dem Bereich, auch nach Corona, in dem ich das im Moment tue, würde ich es auch weiterhin tun, aber eben wie gesagt nur wenn auch andere davon profitieren. Und nicht einfach nur, um irgendwie ein eigenes Geschäft zu haben oder so.
Ja, was? Markus, eine letzte Nachfrage noch, wenn ich darf. Ja, Paul, glaubst du denn, du sagst ja, du willst weiter auch Menschen helfen, dass das dann auch weiterhin über den Verein stattfinden wird, auch nach Corona?
Ja gut, also der Verein hat im Laufe der Zeit viele, viele Wandel erlebt. Es gab immer viele verschiedene Sachen, die in Anspruch genommen wurden. Auch da gilt natürlich wieder, nach Angebot und Nachfrage irgendwie zu schauen. In der Zeit, in der unser liebes Impfzentrum leider nicht so zentral war, wie es sich viele gewünscht haben, gab es wieder welche, die dort nicht hingekommen sind. Da haben wir uns dann um den Transport dorthin gekümmert. Und es ist durchaus möglich, auch den Zweck eines Vereins zu ändern. Was heißt, wenn wir irgendwann mal eine gute Idee finden sollten, was wir in Zukunft tun werden, kann es durchaus sein, dass es über den Verein läuft. Nicht unbedingt unter dem Namen Corona-Hilfe Trier, nicht unbedingt im Bereich der, in den Bereichen, in denen wir es im Moment tun, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass es weiterhin in dem gleichen Verein läuft.
Ja, Fabi, und das kann ich wirklich bestätigen. Also es ist faszinierend, wie schnell ein Wandel stattfindet im Verein. Ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe, da gab es noch nicht das QR-Code-Verfahren, sondern du musstest wirklich 15 Minuten im Wartebereich Platz nehmen und dann wurde dir das Testergebnis ausgedruckt und du hast es dann in die Hand bekommen. Und mittlerweile ist jetzt auf QR-Codes umgestiegen. Es wird die App im Nu verwendet. Und ja, Fabi, du lässt dich testen, dann gehst du von der Teststation weg und hast nach 15 Minuten das Ergebnis. Also das ist deutlich effizienter, finde ich. Natürlich wird dann auch noch ja für die älteren Personen, die das gerne noch ausgedruckt haben möchten, ja, wird es dann noch ausgedruckt, weil da ist wirklich der Kunde König. Und ja, das zeigt einfach mal, der Verein ist wirklich wandlungsfähig und da wird dann halt wirklich relativ schnell innerhalb kurzer Zeit geguckt, was ist jetzt gerade notwendig, was können wir besser machen und das wird dann umgesetzt. Ja, Fabi, und ich würde sagen, wir kommen Richtung Ende. Also mir hat's mega viel Spaß gemacht, war super spannend, ja, und deswegen würde ich sagen, eine letzte Frage noch, die so ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so ernst ist, sondern so ein bisschen ja als Ausklang zu verstehen ist. Paul, du hast schon erwähnt, du trinkst Lillet ziemlich gerne, ja, und bist jetzt noch nicht Team Rotwein, eher Team Weißwein, aber auch, weil du noch nicht so oft Rotwein getestet hast. Aber jetzt die Frage, du hast die Wahl, du kannst alles trinken, was du willst. Und was ist dein lieblingsalkoholisches Getränk?
Ja, also Lillet gemischt mit Wildberry ist schon einer meiner Hauptfavoriten. Ansonsten trinke ich gern Cocktails. Also das ist eine der Sachen, die ich super gern trinke. Aperol Spritz zum Beispiel ist eine Sache, die ich mega gern trinke.
Geil, ey, du musst dir unsere anderen Folgen anhören. Wir haben so viel über Aperol Spritz schon berichtet.
Ja, du bist sehr nah bei uns.
Ja. Ja, also Aperol Spritz, einer meiner Hauptfavoriten, trinke ich sehr häufig, irgendwie im Vergleich dazu, wie viel ich überhaupt trinke, aber wenn ich gern mal was trinke, dann ist Aperol auch häufig eine Wahl, aber ansonsten ist Lillet mit Wildberry schon einer der Hauptfavoriten, würde ich sagen.
Ja, Fabi, also das ist doch mal gut, dann würde ich sagen, als Dank, dass Paul sich heute die Zeit genommen hat, laden wir nochmal auf einen selbstgemachten Aperol Spritz ein. Also gerne kannst du mich mal besuchen. Ich habe da mittlerweile schon ein paar selber gezaubert. Ah. Und glaub, ich habe da eine gute Mischung. Dann mit der Orange zum Schluss. Da ist der Aperol Spritz besser als in manchen Restaurants. Ich glaube, nur Uwe wird ihn besser hinbekommen.
Ist wahrscheinlich auch Geheimnis, wie viel du genau reinmachst,
ist
oder?
Ist absolutes Geheimrezept.
Ich glaube, bei Aperol Spritz kann Uwe nicht mal so richtig mithalten. Also ich glaube... Also Uwe ist ja nicht ganz so in diesem Metier drin, also auch doch schon, ja, was Getränke angeht schon, aber ich sage jetzt mal so, Aperol Spritz ist glaube ich jetzt nicht so das, was er machen würde, wenn er müsste. Ja. Ich glaube, da kannst du ihm schon das Wasser reichen.
Ja, also ich kann ihm ja auch mal einen zaubern und wenn es ihm schmeckt, kann ich mich mal revanchieren und ihm das Rezept verraten. Gut, Fabi, ich würde sagen, das war eine kurzweilige Folge. Wie gesagt, mir hat es richtig Spaß gemacht und ja, ich hoffe unseren Gast natürlich auch. Und Fabi, wenn du willst, kannst du die Folge jetzt abmoderieren oder wenn dir noch was auf dem Herzen brennt, dann lass dich nicht lumpen und hau's raus.
Selbstverständlich wird unser Gast Paul jetzt noch die Chance auf letzte Worte haben oder um uns noch Fragen zu stellen. Bitte, Paul.
Also ich fand's mega cool, gerade hier mit Markus zusammen zu sitzen, dich jetzt auch hier mitzuhören. Sehr, 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 sehr coole Sache. Ich feiere euren Podcast sowieso sehr. Einfach ihr bleibt ja auch am Ball. Also ihr macht ihr macht sehr viele Folgen, ihr seid einfallsreich, macht viele Sachen auch mit dem Tischtennis. Jetzt eine Sache, wo ich jetzt persönlich nicht unbedingt so drin bin, aber was man sich trotzdem geben kann auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur so viel Fachliches geredet wird, dass man da überhaupt nicht mitkommt, wenn man irgendwie als neutraler Zuschauer oder Zuhörer zuhört. Es ist auch sonst sehr ans Herz zu legen, weil eure Art einfach sehr sympathisch ist. Und ich bin froh, jetzt mal Teil des Ganzen gewesen sein zu dürfen und würde mich auch freuen, mal wieder in der Folge mitsprechen zu dürfen, falls ihr nochmal irgendwie eine Idee habt, wo man mal was zusammen starten kann. Und ansonsten wünsche ich einfach noch alles Gute für den Podcast und hoffe, dass ihn möglichst viele Leute hören, weil ich glaube, dass sich viele da eine Scheibe dran abschneiden können.
Boah, Fabian, also das war nicht abgesprochen, aber das war schon... Ja, also ich glaube, da kann man einfach nur Dankeschön sagen. Und weil das angekündigt hat, würde ich sagen, wir laden ihn einfach nochmal ein. Vielleicht, wenn Corona vorbei ist oder wenn es irgendeine krasse Änderung gibt. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Und einfach, weil er es angesprochen hat, dann, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, Paul, gerne bei mir und dann zauber ich dir mal sowas von einen Aperol Spritz. Und ja, also mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und ja, Fabi, ich glaube... wir haben alles gesagt, du kannst die Folge gerne zumachen. Ja.
Ja, also, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank. Und ja, Markus, du hast alles gesagt. Und jetzt verabschieden wir uns mit einem Ciao und
Ciao, bleib gesund, danke fürs Zuhören. Und ja, danke, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.